das Buch Nehemia. Wie schon des Öfteren gesagt, ist Nehemia ein Bild für den Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist, der zu uns kommt, um uns zu helfen bei den Problemen, die wir haben. Hier ganz konkret bei Nehemia: In Jerusalem stehen die Mauern nicht mehr. Seit geraumer Zeit, nämlich seit Nebukadnezar das Zeug hat umhauen lassen. Das war 587 vor Christus. Jetzt sind wir in, irgendwo im 5. Jahrhundert, also über 200 Jahre steht das Ding schon nicht mehr richtig. Oder 150 Jahre jetzt, auf alle Fälle. Und das Problem ist, wenn eine Stadt keine Mauern hat, dann können die Feinde einfach so ankommen und alles sich klauen, was sie wollen. Sie können auch wieder einreißen, was jemand hat. Und das ist ein Bild dafür, dass der Teufel bei uns immer wieder ankommt. Und wir sind vielleicht schon tatsächlich zurückgekehrt. In dem Sinne, dass wir nicht nur erlöst sind, wir haben auch gesagt, wir wollen wieder ganz den Weg mit Gott gehen. Nicht einfach bloß, ja, ich lebe mein erlöstes Leben, jetzt sitze ich ruhig rum. Sondern wir sagen auch, okay, und jetzt will ich auch ernster machen damit. Der Tempel wird zum Beispiel wieder aufgebaut und alles. Aber wenn dieser Schutz fehlt, dann kann der Teufel einfach ankommen, wie es Jesus beschreibt in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Das tut der Teufel ganz besonders gern, das Rauben, indem er das Wort Gottes stiehlt. Entweder auf die Weise, dass wir es tatsächlich sofort vergessen. Also, ich lese was aus der Bibel oder ich höre eine Predigt, und danach ist es sofort weg. Wenn ich mich nicht dagegen wehre. So. Es gibt aber auch die Variante, dass mich das Wort irgendwie schon trifft. Und dann kommt der Teufel an mit seiner uralten Frage, sollte Gott gesagt haben? Die kann er manchmal etwas anders formulieren. Dass er dann sagt, ist das denn ernst gemeint? Passt das denn in die heutige Zeit? Muss man das nicht viel eher geistlich verstehen? Oder was auch immer. Hauptsache, er bringt mich ab davon, dass ich das Wort auf mich persönlich anwende. Und die dritte Variante, wie er es noch stiehlt, also es gibt noch mehr, aber die dritte, die ich jetzt noch nennen möchte, ist, wenn es dann mal ein bisschen dauert. Also, ich nehme das Wort Gottes an und sage, und das gilt auch für mich. Und dann dauert es aber eine gewisse Zeit, bis ich das auch sehe. Und dann kommt der Teufel an. Es ist eigentlich schon wieder die Frage, sollte Gott gesagt haben. Aber in dem Fall ist es dann eher, ja, dann ist es wohl nicht für dich. Das ist wohl, Gott will das wohl nicht für dich und so weiter. Mach dein eigenes Ding. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr Dinge. Nehemia hat das betrübt. Er hat gefastet und gebetet. Wir haben uns sein Gebet genauer angeguckt. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie er es dem König vorgebracht hat. Und wie er auch nach Jerusalem gekommen ist. Und der letzte Vers, den wir beim letzten Mal hatten, war der Vers 10. Als das hörten Sanballat der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Und das dann nochmal, es gibt, wenn der Heilige Geist ankommt in meinem Leben, also Gott selber ankommt in meinem Leben, um mir Gutes zu tun, weil er mir Gutes sucht. Er strebt danach, mir Gutes zu tun. Dann gibt es zwei große Fraktionen, die dagegen sind. Einmal der Teufel selber natürlich, denn eben, er kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Und das andere bin ich aber selbst. Also Sanballat ist hier ein Bild für den Teufel und Tobia übersetzt, der Herr ist mein Gut. Da komme ich nämlich ganz schnell da rein, dass ich sage, ja nee, Gott allein reicht ja. Was ja auch stimmt. Aber das Unpraktische ist, bei vielen guten Dingen kommt mein Fleisch an, beziehungsweise kommt der Teufel selber an und überspitzt das so sehr, dass ich dann doch wieder gegen Gottes Wort gehe. Also, die Pharisäer haben es so ernst genommen mit dem Wort Gottes, dass sie ja eben immer mehr Zäune drum gebaut haben. Und am Ende haben sie aber durch ihre eigenen Schutzzäune das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Auf der anderen Seite wären es die Sadduzäer, die halt immer gesagt haben, ja, das gilt ja gar nicht so. Das kann man gar nicht so sehen und überhaupt. Und die haben zum Beispiel auch nur die 5 Bücher Mose als Bibel anerkannt. Auf der einen Seite will mir der Teufel nichts Gutes und mein eigenes Fleisch will mir auch nicht Gutes. Es gönnt mir zumindest nichts. Und wie man dagegen angeht, habe ich beim letzten Mal noch erklärt. Jetzt sind wir in Vers 11. In Kapitel 2, entschuldige. Ja, wir sind jetzt in, das ist jetzt vierte Woche in Nehemia, wir sind noch nicht mal in Kapitel 2 fertig. Aber ich mag das, in diesem Buch so tief einzutauchen, weil es ist wichtig, wir sind gerade an dieser Stelle und ich merke, dass was aufbrechen soll in der Gemeinde und bei uns, auch vielleicht in der Stadt und überhaupt, dass Gott was reparieren möchte und dann ist es eigentlich noch besser, wenn man sich länger dran aufhält, weil man dann noch tiefer gehen kann. Und wir gehen ja trotzdem, wenn man ganz genau nimmt, wirklich nicht wirklich in die Tiefe, wir kratzen an der Oberfläche der Oberfläche. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Also, er ist 3 Tage da und ruht sich erstmal aus. Erstmal ankommen. Das ist ja übrigens auch wichtig, wenn man irgendwo neu hinkommt. Und man weiß vielleicht sogar schon, ich soll hier was verändern, dann nicht sofort mit dem Dreschflegel rein. Das ist ganz problematisch, wenn zum Beispiel ein neuer Chef auf die Arbeit kommt und innerhalb von wenigen Wochen gleich anfängt, ein ganz neues Programm aufzustellen. Und so sehr man das eigentlich gelernt haben sollte, dass man es nicht macht, es machen doch viele. Also eigentlich, also 3 Tage ist jetzt eigentlich so noch ganz kurz. In manchen Betrieben sollte man vielleicht lieber 3 Monate warten. Natürlich muss man auch was in Gang setzen, gerade wenn man selber in der Probezeit ist oder so, genau, aber warten erstmal. Nehemia kommt an und ruht sich aus. Und dann zieht er los. Und das macht er aber nicht offen in dem Sinne, dass er am Tag losgeht, wo ihn jeder beobachten könnte. Sondern er macht es heimlich. Also natürlich nicht so mit Geheimniskrämerei, dass niemand was davon wissen darf, aber schon so, dass es nicht gleich zu offensichtlich ist. Nehemia als Bild für den Heiligen Geist guckt erstmal. Also natürlich, Gott kennt uns von außen schon. Aber wenn er dann in uns einzieht, eben wenn wir an Jesus glauben, dann zieht ja Gott selber in uns ein, sagt Jesus in Johannes 14, dann überprüft er erstmal und guckt, wo ist denn jetzt was kaputt? Hier sagt er sich eben, wo ist denn der Schutz kaputt? Es ist ziemlich klar, dass ihr hier ungefähr um den Vollmond herum an der Stadt lang reitet. Weil alles andere wird keinen Sinn ergeben. Wenn er mitten in der Nacht unterwegs ist, er will ja die Mauern sehen. Also bei Vollmond reitet er los, nur ganz wenige Leute mit ihm, ganz wenig Eingeweihte. Das ist, wenn es erstmal losgeht, dass der Heilige Geist was anfängt, dann sind es oft erstmal ganz wenig Leute. Ganz wenig Leute, denen er das Problem aufs Herz legt. Und dann ist manchmal das Problem, wenn diese Leute das dann aufs Herz gelegt bekommen, preschen sie sofort los und machen mitunter ihr eigenes Projekt kaputt. Weil andere Leute noch gar nicht so weit sind. Also ganz wenig Leute, hat auch nur ein Tier dabei. Das heißt, er ist der Einzige, der richtig offiziell da ist. Weil, also, geritten sind tatsächlich die offiziellen. Es war nur ein Tier, das auf dem er geritten ist. Damit war klar, er ist der einzig Offizielle. Es sind nicht lauter hunderte Beamte. Also, hier weniger, aber trotzdem. Also, es sind nicht alle hohe Beamte, die dann reiten müssten. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Das Taltor kann zwei Möglichkeiten sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Im nächsten Kapitel kommt mehr mit den Toren, aber da bin ich jetzt noch nicht ganz drin. Das Taltor könnte entweder im Süden sein zum Hinnomtal. Dort, wo früher die Kinder verbrannt worden sind und Josia später eine Mülldeponie aufgerichtet hat, was dann von Jesus später, also was dann später im Griechischen das Wort Gehenna wurde, was dann Jesus als Bild für die Hölle genommen hat. Oder es ist das Tal runter zum Bach Kidron. Das ist das Tal, durch das Jesus gegangen ist, als er mit seinen Jüngern hinausging Richtung Ölberg. Das ist das Tal, in dem der Bach Kidron fließt, der Bach, der beim Passafest vom Blut der Passalämmer rot getränkt war. Wo Blut und Wasser floss. Also genau, also eins von den beiden ist es. Am Drachenquell vorbei, es geht jetzt nämlich bei beiden Tälern. Beim ganz südlichen Ende gibt es die sogenannte Rogel-Quelle und es gibt die, Moment, wie heißt sie jetzt gerade nochmal wieder? Gihon-Quelle, die ist weiter nördlich, die wäre am Kidron-Tal. Also beide Möglichkeiten, wie gesagt, wenn ich mich mehr in Kapitel 3 eingearbeitet habe, kann ich vielleicht sogar sagen, welches jetzt das Richtige ist. Aber auf alle Fälle wird beides passen. Und am Misttor vorbei, es ist auch nochmal ganz nett, einfach diese praktischen Namen. Da ist der Mist rausgefahren worden. Weil, in der Stadt gab es halt Tiere. Und zwar nicht einfach bloß Pferde, mit denen man unterwegs war. Es gab auch die, allein schon, weil es die Tempelstadt war, gab es ja Opfertiere und alles. Ja, und dann, der Mist wurde halt von jemandem zusammengekarrt und dann von jemandem genau bei dem Tor raus. Also ich mag das allein schon, dass die Bibel manchmal nur diese praktischen Namen erwähnt. Und dann guckt er eben, wo genau sind die Mauern Jerusalems eingerissen und die Tore vom Feuer verzehrt? Weil als Nebukadnezar angekommen ist, hat er natürlich große Teile eingerissen. Das ist immer wichtig, dass dann die Stadt nicht so schnell wieder aufgebaut werden kann. Und dann ist es aber auch noch, dass er eben gucken muss, okay, wo gibt es mehr zu tun, wo gibt es weniger zu tun. Das macht der Heilige Geist bei uns. Er guckt, wo ist mehr und wo ist weniger zu tun. Wie kriege ich das übrigens mit? Dadurch, dass ich in der Bibel lese und es tatsächlich auf mich anwende. Und gerade dort, wo ich ans Gesetz kommen. Also Gesetz ist jetzt nicht in dem Fall nur gemeint, die fünf Bücher Mose, sondern wo ich an Gottes Ansprüche an mich komme und merke, da genüge ich nicht. Der Maßstab, den Gott am meisten anlegt, ist übrigens die Liebe. Also wo ich da nicht genüge, das merke ich dann sofort. Ich merke es entweder daran, dass ich traurig werde darüber, dass ich das nicht kann. Eine Variante. Andere ganz wichtige Variante ist, dass ich gewissermaßen wütend werde. Das merkt man besonders, als Jesus unterwegs ist, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Weil er bei denen immer wieder den Finger in die Wunde reinlegt und sie ihn dafür umso mehr hassen. Also, eigentlich ist es, wenn ich das Wort Gottes nicht hasse an manchen Punkten, dann wirkt es bei mir nicht richtig. Also zumindest in dem Punkt wo mein Fleisch sich wirklich noch wehrt. Und dann gilt, dass ich sage, okay, nee. Also ich muss irgendwann an einem Punkt ankommen, dass ich sage, okay, Gottes Wort hat recht, ich habe nicht recht. Und dass ich dann Buße tue für meine Rebellion. Dauert manchmal ein bisschen. Das hängt auch mitunter davon ab, wie gewohnt ich schon an diese Stellen bin. Also, wie lieb es mir ist, dass ich tratsche. Wie lieb es mir ist, dass ich eine bestimmte Sünde begehe. Also, was weiß ich, mal was mitgehen lasse. Dass ich irgendwie bestimmte Sachen angucke. Was auch immer, da trifft es mich dann am ehesten und eben entweder halt Betroffenheit, weil ich ja schon weiß, dass es nicht richtig ist, oder halt, ich bin sauer und lehne es eher ab. Das sind so die Punkte übrigens auch, wo der Teufel mir das Ganze wieder stehlen will. Und wo die Tore vom Feuer verzehrt waren, die Tore sind eben wirklich der Punkt, an dem es durchgehen darf. Mauern sind die Punkte, wo es nicht durchgehen darf. Tore sind die Orte, wo es zumindest zu bestimmten Zeiten durchgehen darf. Aber die Tore sind die Kontrollpunkte. Was sind diese Kontrollpunkte bei uns? Augen und Ohren. Das, was ich ansehe und das, was ich höre. Und ja, ich gehe jetzt schon drauf ein. Es macht einfach zu sehr Spaß. Und wenn ich es dann halt nochmal wiederhole später, ist ja auch nicht schlimm, denn wiederholen ist die Mutter des Lernens. Ich höre etwas und merke, das ist nicht im Einklang mit der Bibel. Habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, naja, jetzt habe ich es ja gehört, jetzt nehme ich es halt an. Also, wenn mir jemand sagt, du bist einfach ein dreckiger Sünder, was ja auch stimmt, und du wirst dich nie ändern. Und ich sage, ja, das stimmt. Und dann nehme ich so diese Wahrheit zwar in gewisser Weise an aus der Bibel, aber ich nehme den zweiten Teil auch an, du wirst dich nie ändern. Und dann sage ich, Moment, halt, stopp. Ich bin zwar ein Sünder aus mir selber, aber in Jesus Christus bin ich gerecht. In Jesus Christus bin ich nicht nur gerecht, ich bin die Gerechtigkeit Gottes selber. Und damit lehne ich das andere dann ab. Also das ist wirklich dieses Überprüfen. Okay, was ist jetzt das Richtige? Du bist ein dreckiger Sünder. Stimmt. Aber das andere, du wirst dich nie ändern. Moment mal, ich bin gerecht in Jesus Christus. Und weil ich gerecht bin in Jesus, durch den Heiligen Geist verändert er mich. Das ist das beim Hören. Oder tatsächlich einfach bloß, ich bin irgendwo, sag was, ich habe das und das vor und jemand anderes sagt, das wird sowieso nichts. Habe ich wieder die Wahl? Nehme ich das an? Oder nehme ich das nicht an? Kommt das durch mein Tor, das Tor des Ohres rein und darf drin bleiben? Oder sage ich, raus damit. Pack's am Schlafittchen und am Hosenbund und raus. Beim Auge dann ähnlich. Also zum Beispiel, ich sehe anstößige Sachen im Fernsehen. Eine Variante ist natürlich direkt den Fernseher aus. Oder den Fernseher überhaupt nicht anmachen. Beim Fernsehen übrigens auch noch, ich sehe und höre. Und was mir da geboten wird, ist halt oft auch die Botschaft der Welt und nicht die frohe Botschaft des Evangeliums. Also an dem Punkt, da muss ich richtig aufpassen, weil es dann durch Augen und Ohren rein will. Also da ist es tatsächlich dann, genau. Aber sonst, mir kommt irgendwas zu Augen. Irgendwo anders, also ne, was Anstößiges oder wie auch immer. Und dann ist es an mir zu sagen, also tatsächlich, eben für einen Mann, eine Frau mit prallem Mieder und wahrscheinlich auch noch mit breitem Ausschnitt. Bleib ich stehen und guck noch länger hin. Oder nicht? Es gibt eine Variante, wo ich weiter gucken darf bei meiner Ehefrau. Das sei mal gesagt, ne? Also das ist tatsächlich das, wo man das darf. An dem Punkt, da ist es dann tatsächlich Kontrolle. Um wen handelt es sich? Es ist die eigene Frau. Wunderbar, dann darf ich starren, so viel ich will. Denn sie gehört mir. Ist es nicht meine Frau? Augen weg. Aber da muss ich halt auch gucken, wo sind die Tore beschädigt? Also sind meine Ohren von dem her beschädigt, zum Beispiel, dass ich das Gute reinlasse? Und das Böse auch? Oder sind sie eben so weit vorhanden, dass ich sagen kann, nein, halt, stopp. Bei den Augen das Gleiche. Und was dann tatsächlich reingekommen ist, das zeigt sich dann tatsächlich auch dadurch, was bei mir selber an Worten wieder rauskommt. Also was bei mir hineingekommen ist durch meine Augen und durch meine Ohren und bei dem ich gesagt habe, das darf reinkommen, das merke ich am Ende dadurch, weil es sich in meinem Herzen festgesetzt hat und Jesus sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Nehmen wir wirklich wieder Stadttor. Du kannst daran sehen, wer in die Stadt reingekommen ist, dadurch, wer rauskommt. Weil irgendwie musst du in die Stadt reingekommen sein. Also natürlich, man kann in der Stadt geboren werden, aber genau. Eigentlich, was reingeht, muss auch irgendwie wieder rauskommen. Und sei es mit den Füßen nach vorn. So, das kontrolliert er. Jetzt sind wir in Vers 14. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich. Bei dem Punkt bin ich mir jetzt ziemlich sicher, Quelltor, das ist jetzt tatsächlich die Giron-Quelle, weil, weil Hiskia die Giron-Quelle umleiten hat lassen. Hinein in den Siloa-Teich, was dann des Königs Teich wäre. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Spekulation. Ich muss mich in das nächste Kapitel noch besser reinarbeiten. Aber auf alle Fälle, er zieht weiter. Und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Also an dem Punkt ist das Chaos richtig groß. Ausgerechnet beim Königsteich. Ausgerechnet dort, wo der Davidssohn selber doch seinen Teich hat. Wo der Davidssohn selber etwas hingepackt hat für uns. Da ist das Chaos meist am größten. Da, wo Jesus mir den großen Segen schenken will, da ist mitunter das meiste Chaos, weil der Teufel weiß, wenn ich das Chaos dort habe, lasse ich es lieber gleich. Und eben so viel, dass er mit dem Tier nicht weiterkommt, da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Also, er beobachtet alles, guckt sich das schon genau an. Ich kann mir vorstellen, dass er mitunter sogar ein bisschen klettern muss. Aber er guckt sich alles so genau an, dass er es irgendwie wenigstens im Kopf notiert hat, um eben die Mängel aufzuweisen. Und kommt durch das Taltor eben wieder rein. Also das Tor, durch das er raus ist, kommt auch wieder rein. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Das ist, wo der Heilige Geist am Werk ist, sehen wir nicht unbedingt immer alles. Der Heilige Geist hat Geheimnisse vor uns. Aber er hat Geheimnisse vor uns, um sie uns zu offenbaren. Salomo sagt es in den Sprüchen. Ich bin mir bloß nicht genau sicher, wo. Sind ja nur 31 Kapitel, kann man mal kurz durchlesen. Also, relativ am Ende sagt er es auf alle Fälle. Es ist Gottes Vorrecht, Dinge zu verstecken. Also, das ist jetzt sinngemäß zitiert, ich weiß es nicht genau. Und des Königs Vorrecht, es wieder es wieder rauszukramen, es wiederzufinden. Gott versteckt uns Dinge, damit wir sie finden. Also wie bei Ostereiern. Die werden ja auch nicht versteckt, damit sie niemand wiederfindet. Nehme ich jetzt mal an. Genauso macht Gott mit den Geheimnissen. Der Heilige Geist hat die Geheimnisse aber nur, um sie uns zu gegebener Zeit zu sagen. Und übrigens, das Wort Geheimnis ist von Luther erfunden worden. Er hat überlegt, wie kann ich das griechische Wort Mysterion übersetzen und hat dann das Wort Geheimnis genommen. Da steckt das Wort Heim drin. Das Haus, das Zuhause. Und hat gesagt, also das Mysterion, das Geheimnis ist eben das, was nur im Haus bekannt ist. Nur bei denen, die im Haus sind, die daheim sind, die zur Familie gehören. Weil das Mysterion ist. Wo im Neuen Testament von dem Geheimnis die Rede ist, das ist etwas, das nur für uns als Gemeinde klar ist. Zumindest klar sein sollte. Weil bei vielen Sachen sagen wir, oh, nee. Da sind wir selber wieder nicht so, ah, das brauche ich jetzt gar nicht, da brauche ich nicht in die Tiefe gehen. Wo der Teufel uns dann wieder die Sachen klauen kann. Eben zum Beispiel auch Erkenntnis klauen kann. So. Er hat es den Leuten noch nicht gesagt. Jetzt aber. Das ist jetzt Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Also jetzt kommt er an. Es kommt der Schadensbericht. Das ist das, was wir eben am wenigsten mögen. Wenn uns Gott aufzeigt, was bei uns falsch ist. Beziehungsweise das mögen die meisten nicht. Das mögen die meisten am wenigsten. Dass Gott uns zeigt, dies und das und jenes hast du falsch gemacht. Hier und da und dort ist dein Leben in Trümmern. Und zwar, obwohl du schon Kind Gottes bist, obwohl du gesagt hast, ich mache ernst mit der Sache, immer noch diese Schäden in der Mauer, wo der Teufel einfach reinkommen kann, und die Schäden an den Toren, wo du einfach immer nur die Sachen reinlässt. Wo der Teufel dir aber auch eben alles Mögliche klauen kann. Dann sagt er, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Das ist das, wo andere Leute sich dran stören. Und das auf verschiedene Weisen. Die einen, die sind so selbstsicher in ihrer Sünde. Und zwar nicht in dem Sinne, dass sie sagen, sag du mir gar nicht, dass ich ein Sünder bin. Davon will ich nichts hören. Das sind diejenigen, die sagen, ich bin so ein schlimmer Sünder, was ich alles gemacht habe. Und die wollen nichts davon hören, dass Gott ihr Leben in Ordnung bringen will. Das gibt's tatsächlich. Und in einer gewissen Weise sind die so in ihre Unglückssituation verliebt, dass sie sich nichts von Gott sagen lassen wollen, guck mal, so kriegst du es wieder hin. Die stecken da so drin und die wollen keine Hilfe. Die wollen Mitleid. Mitleid hat Gott, aber sein Mitleid ist, ich habe Mitleid mit dir, komm wieder raus. Und dann ist es die Situation, nein, hab weiter Mitleid mit mir. Einfach bloß, ach du Armer, ja, da kann man nichts machen. Und so weiter. Aber bleib unten in deinem Loch. Und wenn er dann sagt, das andere, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, da sind dann mitunter gerade wie Evangelischen. Ganz, ganz, Moment, ich soll was machen? Haben wir nicht gelernt? Ich bin nicht durch meine Werke gerechtfertigt. Stimmt ja auch. Weder dafür, dass Israel aus Ägypten gekommen war, noch dafür, dass sie später wieder aus Babylon zurückkehren durften, hat Israel irgendwas getan. weder dafür, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, noch tatsächlich dafür, dass ich angefangen habe zu glauben, sogar noch dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte ernst mit Jesus machen. Für nichts davon kann ich was. Das hat Gott alles in mir angestoßen. Und dann kommt aber trotzdem irgendwann der Punkt, an dem Gott sagt, und jetzt gehst du, musst du auch ran, und zwar in dem Sinne, ich hab's dir übertragen. Wenn ein Ehepaar sagt, wir hätten gerne Kinder, aber sie tun diese gewisse Aktivität nicht, die man braucht, um Kinder zu machen, bringt's nichts. Also sagt Gott, ihr müsst selber ran. Und an dem Punkt werden beide sagen, oh, muss das denn sein? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Aber eigentlich ist es tatsächlich, das, was Gott aufgibt, macht auch im Endeffekt Spaß. Wenn man es auf Gottes Weise macht. Aber das ist eben dieses, Moment mal, ich soll was machen? Nein. Ja, du sollst es nicht machen, damit du von Gott geliebt bist. Sondern du machst es, weil du von Gott geliebt bist. Nochmal wieder Ehe als Beispiel. Ein Mann bringt hoffentlich seiner Frau nicht einfach bloß Blumen, damit sie ihn liebt. Sondern weil sie ihn liebt und weil er sie liebt. Also, das ist kein damit, sondern ein weil. Es ist trotzdem ein damit, nämlich damit die Frau auch nochmal mehr weiß, sie ist geliebt. Damit sie sich wertgeschätzt fühlt. Und das stößt dann tatsächlich noch wieder was anderes an. Also das ist so ein, eben so ein gegenseitiges. Und das macht Gott auch. Jetzt geht ran ans Werk. Ich zeig euch, wie das geht. Hier in meinem Wort. Wir bauen gemeinsam wieder auf. Die Arbeitsmaterialien dafür, die Baumaterialien sind vor allem Steine und Holz. Das steht da jetzt nicht genau, aber das nehme ich jetzt noch mit rein. Das haben wir ganz oft beim Tempel schon gehabt. Die Steine sprechen symbolisch von dem, was Gott für uns getan hat. Das sehen wir daran, als das Volk Israel ins verheißene Land kam, durch den Jordan hindurch, und Josua sagt zu ihnen, 12 Männer aus jedem Stamm, ihr nehmt einen großen Stein aus dem Jordan und schichtet die Steine hier auf. Ein Bild außen. Und dann nochmal 12 Steine im Jordan. Und dann kommen die Wasser, fließen wieder über den Jordan. Und wenn ihr die Steine hier draußen seht, und dein Kind dich fragt, warum sind diese Steine da? Sollt ihr erzählen, der Herr hat uns aus Ägypten geholt und in dieses Land gebracht. Also ganz grob. Steine sind dazu da, dass wir uns erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was sehen wir jetzt? Deinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Du wirst wieder jung wie ein Adler. Vergessen heißt übrigens im Hebräischen, dass ich nicht danach handle. Gedenken oder sich erinnern heißt, ich handle entsprechend. Also Ehebeispiel, Schatz, ich habe mich daran erinnert, heute ist unser Hochzeitstag. Wenn es bei diesem Satz bleibt, dann war es nicht richtig gedacht im hebräischen Sinne. Wenigstens Blumen bitte. Wenn nicht noch was anderes. Also irgendwas, was die Frau halt mag, ne? Das ist ja Frauen unterschiedlich und deswegen sollte der Mann wissen, was seine Frau da will. Das ist eben die Steine. Holz, das hebräische Wort für Holz ist das gleiche Wort wie für den Baum, im Griechischen übrigens auch. Und wo vom Holz, vom Baum die Rede ist, dürfen wir immer wieder denken ans Kreuz. Also, ich gedenke dessen, was Jesus für mich getan hat, und komme immer wieder zurück zum Kreuz. Auf diese beiden Arten baue ich die Stadt wieder auf. Da baue ich den Tempel wieder auf, in meinem eigenen Leben, baue ich die Mauer wieder auf und baue ich die Tore wieder auf. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber das sind die beiden Hauptmaterialien. So. Und jetzt ist das Interessante, Nehemia sagt eben, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Erst noch einmal, er sagt, lasst uns. Er sagt nicht, macht ihr. Das ist nämlich auch oft, was uns dabei stört, wenn Gott sagt, wenn ein Gebot kommt, eben um das Leben wieder in Ordnung zu bringen oder was auch immer. Wir denken manchmal, wir müssten das komplett alleine machen. Nein. Einer der sogenannten Erlösernamen Gottes, den finden wir in Hesekiel im allerletzten Vers, wo es von Jerusalem heißt, man wird die Stadt nennen, der Herr ist dort. Wir finden es im Neuen Testament, vor allem im Matthäusevangelium. Es fängt an von dem Kind, das da heißt Immanuel, das ist übersetzt Gott mit uns. Zwischendurch kommt es auch noch ein paar Mal vor im Matthäusevangelium und ganz am Ende des Matthäusevangeliums sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann sagt Jesus auch noch selber, was ist der Heilige Geist? Er ist der Tröster, der Beistand, der zu euch kommt, dass er bei euch sei. Also, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist sind bei uns. Und das bei uns ist nicht nur einfach bloß zum Zugucken, nicht wie der Polizist, sondern eben hier, lasst uns. Gott sagt nicht, mach mal, sondern wir machen das jetzt zusammen. Zumindest im englischsprachigen Raum gibt es häufiger diesen Spruch, without him I can't, without me he won't. Ich habe das deutsche Äquivalent noch nicht unbedingt gefunden, also ohne ihn kann ich nicht, ohne mich wird er nicht. Also, Nehemia sagt, wir machen das jetzt, aber er wird nicht als Erster die Steine aufheben, sondern er wird sagen, okay, wir machen das gemeinsam. Wenn Gott sagt, wir machen das jetzt gemeinsam, dann ist das Projekt gesichert, weil Gott mitmacht. So, und jetzt noch, er sagt, damit wir nicht weiter eingesperrt seien. Einmal, er nimmt sich wieder mit rein, damit wir kein Gespött sind. Psalm 23, Vers 3, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott kann es sich nicht leisten, mich falsch zu führen. Warum? Weil damit sein Name in den Dreck gezogen würde. Und so ist es auch, wenn ich mit Gott etwas anfange, ist es dazu da, dass Gott nicht zum Gespött wird. Und dadurch, dass Gott nicht zum Gespött wird, werde auch ich nicht zum Gespött. Ohne Gott bin ich gespött. Aber wenn Gott sagt, jetzt machen wir das, dann bin ich nicht gespött. Dann bin ich nicht mehr der, auf den die Leute mit dem Finger zeigen, guck mal den da. Vielleicht bin ich dann trotzdem der, auf den die Leute mit dem Finger zeigen, guck mal. Aber eher mit dem, was Gott mit dem gemacht hat. Was Gott bei ihm wieder in Ordnung gebracht hat. Was keiner gedacht hat, wo alle gesagt haben, das kostet wahnsinnig viel Geld. Das dauert Stunden, Jahre und so weiter. Und auf einmal, Gott verändert es in Sekunden und er hat ja selber den Preis schon bezahlt am Kreuz. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Die gnädige Hand Gottes hatten wir beim letzten Mal noch einmal. Gnade auf Hebräisch Chen. Das sind zwei Buchstaben, die einmal beim Bruder Nehemias vorkommen, Chanania, aber auch bei Nehemia selbst, bloß andersrum. Bei ihm ist es nun Chet und hier ist es Chet nun, aber es sind die beiden gleichen Worte. Und das Bild, das im Hebräischen durch die Bedeutung der Buchstaben gemalt wird, ist, es ist der Schutz. Der Schutz des Lebens, der Schutz, den Gott darum herum gibt, seine schützende Hand ist dabei. Die war dabei beim König, bei diesem heidnischen Menschen. Und dann aber eben, was der König gesagt hat, als Bild jetzt dafür, was Gott selber sagt. Der Heilige Geist gibt uns die Worte Gottes wieder. Und er sagt, Gott ist euch gnädig, Er will euch den Schutz geben, den ihr braucht. Und er gibt uns das Wort Gottes und er schließt uns das Wort auf, damit wir dadurch unser Leben weiter aufbauen können. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Das Wichtige ist jetzt hier, Nehemia hat es ihnen nicht einfach aufgedrückt. Er hat nicht gesagt, ihr macht mal. Also um jetzt einfach nochmal mit den ganzen Führungsqualitäten und so. Ihr macht mal, hat er nicht gesagt, sondern kommt, lasst uns. Er hat die Vision mit ihnen geteilt. Und das ist die Aufgabe eben der Führungsleute in der Gemeinde, in einem Betrieb oder wo auch immer, die Vision mit den Leuten zu teilen. Das ist die Aufgabe. Gar nicht unbedingt erstmal zu gucken, also schon ein bisschen gucken, okay, wie können wir es machen, was sind die Bruchstellen und so weiter, aber dann vor allem die Vision mit den Leuten teilen. Ist jetzt nicht biblisch, aber es ist biblisch in dem Sinne, dass es in der Bibel steht, aber es passt. Willst du Leute dazu bringen, dass sie aufs Meer fahren? Dann lass sie nicht, dann schick sie nicht in die Werft, um Schiffe zu bauen, sondern erzähl ihnen vom Meer. Und dann bauen sie die Schiffe allein. Und deswegen sagen sie, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Auch nochmal schön, dass es hier heißt, das gute Werk. Nämlich das, was Gott will von uns, das ist gut. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Es sind sogar drei, Sanballat, Tobia und Geshem. Bei Geshem habe ich jetzt gerade keine Idee, wofür der steht, aber das macht ja nichts, man muss ja nicht alles erklären können. Das Interessante ist, Nehemia hat vorher noch gesagt, wir machen das, damit wir nicht zum Gespött werden. Und was kommt jetzt? Genau das Gegenteil. Wir ziehen los und auf einmal kommt der Sturm. Und dann ist es an uns nicht zu sagen, oh, jetzt lasse ich's, sondern dann dran zu bleiben. Das ist das beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld mit mit dem, was auf den seichten Boden fällt. Da ist der Fels drunter, geht ganz schnell auf durch den warmen Boden, aber dann, sagt Jesus eben, wenn die Verfolgung und so kommen, fallen sie ganz schnell wieder ab. Das ist das, was hier kommt. Verfolgung ist nicht nur das, was Open Doors bei sich festgelegt hat, damit sie überhaupt wissen, wie sie es messen können. Verfolgung kann tatsächlich auch einfach nur sein, dass Spott kommt. Und Spott kann tatsächlich mitunter sogar auch aus der Gemeinde selbst kommen. Gewissermaßen hier von Tobia selbst, der doch einen frommen Namen hat und dann sagt, ja, und sagt ihm, was ist das, was ihr da macht? Völlig bescheuert, was ihr da macht. Und dann noch dieses, wollt ihr von dem König abfallen? Da, wo der Heilige Geist am Werk ist, da sind diejenigen, die von draußen nur gucken, die sagen damit unter, das ist vom Teufel. Wollt ihr von dem König, also wollt ihr von Gott selber abfallen? Warum sagen die das? Weil die es gar nicht kennen. Weil die halt nicht dabei sind bei dem, was der Heilige Geist offenbart hat und in dem Punkt nicht dabei sind und sagen können, ich vertraue darauf, dass ihr das von Gott bekommen habt, sondern sagen einfach nur, kenne ich nicht, will ich nicht, ihr fallt von Gott ab. Mitunter einfach nur, weil sie neidisch sind oder eben, weil sie den anderen nichts Gutes gönnen. Da antwortete ich ihnen. Das Volk antwortet nichts, der Heilige Geist antwortet selbst. Natürlich antwortet der Heilige Geist durch uns. Jesus sagt selber, wir sollen uns nicht zurechtlegen, was wir einmal sagen wollen, wenn man uns vor Könige und Statthalter und so führt, sondern wir sollen uns darauf verlassen, der Heilige Geist wird es uns zu dem Zeitpunkt eingeben. Genau das passiert hier. Ich antwortete ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Auch nochmal ganz wichtig. An dem Punkt, wo der Feind ankommt und es mir stehlen will, sagt, das wird doch nichts. Steht der Heilige Geist als Türwächter, aber ich muss selber auch mit ran und sagen, Doch, es wird gelingen. Und wenn durch den Tag durch zwischendurch der Gedanke wiederkommt, ach, das wird nichts, was Gott dir da ins Herz gelegt hat, dann zu sagen, doch, es wird gelingen. Gott will mir Gutes und ich bleib dran. Denn wenn Gott mit mir dran ist, dann wird's was. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, noch einmal dieses, wenn ich sein Knecht bin, das ist ein anderes Bild als das Kind, aber eben beim Knecht gerade, dann ist er dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und zwar nicht einfach bloß so, dass ich gerade so über die Runden komme, sondern dass die Leute sehen können, der Knecht dieses Gottes ist gut versorgt. Es kann zwar mal, er ist jetzt materiell halt durch ein Tal gehen. Und trotzdem, dass die Leute sagen können, er hat trotzdem irgendwie genug für sich und für andere. Obwohl er eigentlich nichts hat. Oder es kann tatsächlich sein, dass ich wirklich einen Berg habe und von dem Berg noch mehr geben kann. Aber auf alle Fälle, wir, seine Knechte, eben die Knechte, für die er sorgt, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Wir machen Gemeindeaufbau. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Warum gibt es für die das nicht? Weil sie spotten. Wenn sie sich gedemütigt hätten und gesagt haben, der König hat es euch aufgegeben, wie können wir euch helfen? Selbst wenn es so gewesen wäre wie beim Tempelaufbau, wo ja die Serubabel und Jeschua gesagt haben, nein, 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 wir machen das allein. Sie hätten trotzdem sagen können, können wir euch trotzdem irgendwelche Dinge bringen? Können wir euch zuarbeiten? Dann wäre tatsächlich gewesen, ihr habt einen Platz, ihr habt ein Anrecht, ihr habt Gedenken hier. Aber haben sie nicht. Diejenigen, die Gottes Werk verspotten auf irgendeine Weise und die es mitunter sogar als vom Teufel verteufeln, die haben kein Anrecht darauf. Ganz kurzes noch dazu, das ist das, was Jesus den Pharisäern sagt in Matthäus 12 zum Beispiel. Er heilt einen Taubstummen. Das ist eines der Anzeichen, was die alten Rabbiner schon weit vor Jesus gesagt haben. Das ist eines der Zeichen davon, dass der Messias da ist. Bin mir nicht mehr genau sicher, was das dritte war. Aber das erste ist, er wird Aussätzige reinigen. Er wird Taubstumme heilen. Und eben das dritte habe ich gerade vergessen. Und die sehen das ganz klar. Der Taubstumme hört wieder und redet wieder und sagen, das ist vom Teufel. Und dann sagt Gott, ja, Gott, eben Jesus selber, wer den Heiligen Geist lästert, das wird ihnen nicht vergeben. Die haben keinen Anteil daran, was Gott tut. Es kann bei Christen so sein, die sind trotzdem gerettet. Aber sie kommen nicht hinein in das, was Gott noch mehr gerne für sie hätte, weil sie spotten. Also das geht tatsächlich auch. Du kannst ein Tobia sein, du kannst eigentlich irgendwie doch dabei sein, aber hast nicht den tieferen Anteil. Möge uns Gott schenken, dass wir als Gemeinde komplett dran sind und dass noch mehr Leute sich einladen lassen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns hilfst. Wir danken dir dafür, dass du mit uns aufbaust, dass du uns zeigst, was nicht gut ist, was gut ist und was wir dabei brauchen. Und wie wir die Mauern und die Tore in unserem eigenen Leben und in der Gemeinde wieder aufbauen können. Dazu hilfst du uns. Amen.